Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Übermorgen eröffnet die Leipziger Buchmesse ihre Tore. Sie ist heute das größte Lesefest Europas mit rund 1500 Autoren an über 2000 Veranstaltungen an 300 Schauplätzen. Schwerpunktland ist diesmal Serbien und aus diesem Land kommt der heutige Gast in Reflexe, der Romancier und Essayist Laszlo Wegl. Der ungarisch schreibende Autor stammt aus Novi Sad in der Vojvodina, wie seine Kollegen Alexander Tischma und Danilo Kisch. Zurzeit ist er Ateliergast im aargauischen Literaturhaus Lenzburg. Soeben ist sein Romanerstling, ein fulminanter Zeitroman aus den wilden 60er Jahren in Jugoslawien, auf Deutsch erschienen. Titel: Bekenntnisse eines Zuhälters. Eindrücklich auch die vor ein paar Jahren erschienene Darstellung der persönlichen und gesellschaftlichen Lage in den Tagen des NATO-Kriegs gegen Serbien wegen Kosovo im Frühjahr 1999. Unter dem Titel Exterritorium – Szenen vom Ende des Jahrtausends herausgekommen. Hans-Ulrich Probst hat den poetisch wie analytisch versierten Autor, er ist eben 70 Jahre alt geworden, zum Gespräch getroffen.
Laszlo Wegl, herzlich willkommen. Sie sind jetzt seit einigen Wochen schon in der Schweiz. Was fällt Ihnen als Unterschied im Alltag, aber vielleicht auch im kulturellen Leben am meisten auf zwischen der Vojvodina, Serbien und der Schweiz?
Oh, das ist ganz verschieden. Der Unterschied ist sehr groß natürlich. Serbien ist jetzt in einem Nachkriegsperiode, wo die Regierung wollen konsolidieren die Leben, aber alles ist unstabil und auch die kulturelle Position ist unstabil. Und noch eine wichtige Dinge: Serbien ist natürlich, weil es ist eine Nachkriegsperiode, ist sehr arm Land. Darum es gibt sehr wenig Geld für Kultur. Aber andere Seite in Serbien jetzt, in letzten Jahren, beginne ein neuer Prozess, das ist sehr intensive kulturelle Leben und sehr große kulturelle und politische Diskussion. Darum, die Leben ist nicht langweilig und schwer in Serbien, aber die Kultur ist auch nicht langweilig. Jetzt kommen diese neue Romane, neue Texte über die Vergangenheit und es gibt eine große Diskussion über die Vergangenheit, das auch wird in jetzt, Kultur.
Ja, also Serbien ist jetzt eben Schwerpunkt an der Buchmesse Leipzig, dadurch wird auch mehr übersetzt. Es ist bekannt, dass die serbischen, nicht nur die Schriftsteller, überhaupt die Intellektuellen, sich leider in großer Zahl auch an diesem verhängnisvollen Nationalismus beteiligt haben, den geschürt haben. Wird das jetzt aufgearbeitet? Haben Sie den Eindruck?
Ja, natürlich. In 90er Jahren, die Mehrheit der serbischen Intellektuellen war an der Seite der Milosevic. Und natürlich, dieser Nationalismus war widersprüchlich. Es gibt eine traditionelle Nationalismus, das war stärker bei den Schriftstellern und Intellektuellen. Und es gibt auch einen neuen Nationalismus, ich möchte sagen kommunistischen Nationalismus, das präsentiert Herr Milosevic. Aber zwischen diesen zwei Nationalismus, es gibt einen Verein in dieser Zeit. Nach dem Fall Milosevic konnte man sehen, dass das ist zwei Nationalismus, das ist nicht gleich. Und dieser aggressive, dieser kommunistische Nationalismus nach dem Fall Milosevic hat in Defensive gegeben, aber jetzt kommt dieser neue, dieser bürgerliche, sehr antikommunistische Nationalismus von den Intellektuellen. Aber nach 2000 kommt auch eine neue Generation, die wollen ein anderes Land und eine andere Image von Serbien. Und jetzt ist dieser Konflikt. Und das kann man sehen auch an dieser Messe natürlich.
Diese also Messe, gab es Auseinandersetzungen?
Nicht die Messe, sondern vor der Messe. Ah. Vor der Messe, weil die neue Regierung wolle eine schönere Image von Serbien und Mehrheit, die Leute kommen hier, sie sind nicht Nationalisten, sie sind jüngere Leute, die denken europäisch.
Und die Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die
kommen nicht. Schriftsteller, ja. Das ist die Mehrheit in diese serbische Delegation. Aber das bedeutet nicht, dass in Serbien ist auch Mehrheit.
Genau, also ist das nur ein Ausschnitt dann. Gut, jetzt aber doch zu Ihrem Werk und Ihrem Leben. Sie sind ja insofern ein Spezialfall. Sie gehören zur ungarischen Minderheit. Ihre Mutter- und Schreibsprache ist das Ungarische. Sie sind im Zentrum der Vojvodina groß geworden, leben bis heute dort in Novi Sad. Das war ja eine ganz vitale, multikulturelle, multiethnische, multireligiöse Stadt bis eben den Verwerfungen ab den 80er Jahren. Sie waren Redaktor, Dramaturg beim Fernsehen des Regionalsenders, bis sie 1991 von einem Tag zum anderen entlassen wurden, ausschließlich wegen der ethnischen Zugehörigkeit, eben als dieser Wahnsinn begonnen hat. Sie waren dann auch Geschäftsführer des Büros in Novi Sad der George Soros Stiftung, dieser wichtigen Stiftung, die George Soros gegründet hat und der für die zivilisatorische Transition der osteuropäischen, ehemals kommunistischen Länder überall eine große Bedeutung zukommt. In dieser Zeit bei der Soros Stiftung fällt auch der Kosovo-Krieg mit der Bombardierung ganz Serbiens, eben auch der Vojvodina. Das vergisst man leicht, dass das ja eben nicht sich nur in Belgrad oder im Kosovo abgespielt hat. Und davon handelt Ihr Buch Exterritorium, das bis vor wenigen Tagen das einzige auf Deutsch greifbare Buch Ihres großen Oeuvre, das vor allem auch viel essayistische Prosa umfasst, war. Ja, Exterritorium, davon wollen wir sprechen. Sie gehen da der Situation der ungarischen Minderheit im Chaos dieses Krieges.
Ja. Ja, das war eine sehr chaotische Zeit. Und in dieser Zeit, wenn bombardiert NATO Serbien, ich habe geblieben in Novi Sad. Und,
genau, im Gegensatz zu vielen auch den serbischen Funktionären, die sich abgesetzt haben nach Budapest. Oder
ja, so. Die Kinder von serbischen Funktionären haben nach Budapest gereist. Aber ich habe geblieben, ich wollte Zeuge werden in dieser Situation. Aber das ist eine Seite, ein Dokument über diese Zeit. An der anderen Seite auch ein Dokument über mein Familienleben, etwas 50 Jahre. Und auch ein Dokument über mich. Ich bin geboren in Sozialismus. Wenn ich war Junge, ich könnte nicht etwas außer dem Sozialismus. Wenn ich in Bildung, in Schule, in Firmen, das war eine geschlossene Welt. Und nach den 60er Jahren, wenn ich begann schreiben und so weiter und denken natürlich, dann habe ich einen kritischen Ton, eine kritische Meinung. Aber das ist nicht so leicht in einem geschlossenen System. Das war eine sehr schwere Situation für mich, ein Kampf mit mir. Und ich habe erlebt die Tito-Zeit, die am zweiten Teil, so in den 60er Jahren, war sehr zweideutig. Er war eine Seite sehr westfreundlich. Tito war zum Beispiel sehr guter Freund von Willy Brandt. Aber andere Seite, das war auch ein Einparteisystem im inneren Sinne. Und darum diese Zweideutigkeit, zum Beispiel, ich könnte dann lesen Herbert Marcuse, und Herbert Marcuse war übersetzt an serbische oder kroatische Sprache, aber diese Ideen waren für die Regime gefährlich. Und das war eine sehr schwere Situation für mich, und ich muss immer mit mir kämpfen für alle neue Schritte, für alle neue Wissen.
Aber es macht doch viel mehr möglich, als eben hinter dem eisernen Vorhang im engeren Sinne, dieses Spezialfall Jugoslawien mit den Reisemöglichkeiten, eben mit Büchern, Platten, also die ganze westliche Kultur war zugänglich. Und das ist der große Unterschied eben zu den anderen
Großer Unterschied war Ländern. Zwischen zum Beispiel Ungarn und Jugoslawien. Jugoslawien für die ungarischen Leute und für die ungarischen Intellektuellen war ein westlicher Land. Und sie immer haben gesagt, für sie zum Beispiel, für mich und für die anderen Intellektuellen auch Ungarn, die lebten in Jugoslawien, sie haben gesagt, dass wir haben ein gutes Leben, wir haben mehr Freiheit und so weiter. Das eine Seite war richtig, wir haben mehr Freiheit, aber darum war schwer kritisieren das System. Auch in die westliche Linke immer hat gelobt Jugoslawien. Und darum unsere kritische Meinung war sehr schwer im Westen etwas kritisches gesagt von Jugoslawien. Und ich muss sagen auch, ich glaubte in dieses System. Ich habe eine Hoffnung in dieses System. Ich hatte eine Hoffnung, dass dieser Sozialismus mit menschlichen Ansicht hat eine Future, eine Zukunft. Aber in diesem Buch, ich musste auch sehen, das ist eine Unmöglichkeit. Mein Glück im Sozialismus war eine große Paradox, eine tragikomische Situation.
Inwiefern?
Weil ich glaubte in etwas, das war nicht real. Meine Utopie war leer.
Sie haben es gesagt, es ist sozusagen eine, also Exterritorium heißt im Untertitel Szenen vom Ende des Jahrtausends. Es ist zeitlich klar fokussiert eben auf diese Zeit der NATO-Angriffe zwischen März und Juni 1999, greift aber weit zurück eben in die letzten 50 Jahre. Es ist am Beispiel Ihrer Familiengeschichte, ist es eigentlich ein Geschichtsbuch, auch über Jugoslawien und vor allem über die Vojvodina, über den Umgang mit der Minderheit auch. Und darüber muss man einfach immer sagen, weiß man hierzulande viel zu wenig, was eben auch gleich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, in den Jugoslawien ja arg verstrickt war, was da an Unrecht auf allen Seiten geschehen ist und dass eben dieses Blut, diese Massengräber, dass die dann das Handeln in den 90er Jahren auch bestimmt haben. Jetzt aber würde ich vorschlagen, hören wir uns mal in den Tonfall, weil Sie sind nicht Historiker, Sie sind in erster Linie Schriftsteller, in den Tonfall dieses Buches hinein. Es beginnt, wie gesagt, am Tag, wo dann das Friedensabkommen unterzeichnet wird, der Krieg endlich fertig ist und die ungarische Minderheit wurde ja auch in der Zeit gepiesackt. Sie mussten immer wieder die Wohnung wechseln. Also im Zuge des Nationalismus wurden eben nicht nur die Kosovaren, sondern alle Nichtserben wurden eigentlich unter Generalverdacht gestellt. Jetzt ist der 10. Juni da, das ist der Anfang vom Ende des serbischen Kosovo. Es ist eine klare Niederlage für alle auf der Welt, außer für die Serben selbst. Und diesen Widerspruch, den beleuchten Sie gleich zu Beginn in der Kombination, die das ganze Buch auszeichnet, von der unmittelbaren Schilderung der persönlichen Erfahrung und der Reflexion darüber, was es bedeutet. Der Autor erlebt das etwas außerhalb von Novi Sad in einem Landhaus. Er sieht zum Himmel. Und da setzt die Lesung ein. Es liest Joachim Salau.
Im Schein der Raketen schimmerten die reifenden Sauerkirschen im Nachbargarten. Die weißgetünchte Hauswand blitzte auf. Doch das Laub des Nussbaums erzitterte nicht bei den Detonationen. Der Himmel funkelte wie zu Neujahr in New York. Ab und zu erhellte der Schein den wiedergerichteten Rasen, den du in diesen unheilvollen Tagen zeitweilig vernachlässigt hattest. Zum einen, weil du dich mit Aniko monatelang in fremden Häusern, Wohnungen versteckt gehalten hattest. In 80 Tagen hattet ihr 9-mal die Wohnung gewechselt. Zum anderen wegen der Stromausfälle. Doch am meisten wohl deshalb, weil dir die innere Ruhe fehlte, die zur Rasenpflege nötig war. Rasierschaum, Rasierklinge, Zahnpasta, Zahnbürste, Pyjama blieben in der Reisetasche und an den Rasen dachtest du nicht. Das Gras wurde lang, die Halme vergilbten, während ihr euch auf Bauernhöfen, in untervermieteten Zimmern in der Stadt, in einer Kellerwohnung unter bosnischen Roma versteckt hieltet. Du packtest den Pyjama aus deiner Tasche und gingst ans Fenster, um Ausschau nach dem Leben zu halten. Noch nie erschien dir das Leben so nah wie durch das Fenster. In diesen Schutzräumen lerntest du die Welt des Krieges besser kennen als aus der Presse, aus den ausländischen und inländischen Nachrichtensendungen oder als sonst im Alltag. Du liest in der Abenddämmerung den Blick über den Rasen schweifen. So brach für dich in Temerin die Nacht des 10. Juni 1999 an. Im Städtchen schoss man wild um sich, wie auf serbischen Hochzeiten. Du standest ratlos auf dem Hof, wusstest nicht, was du vom Lärm halten solltest. Von der seltsamen Mischung aus dumpfem Flugabwehrkanonengedröhne, Maschinengewehrgeratter, Gewehr- und Revolvergeknatter. Du schaltetest schnell das Taschenradio ein. Kumanovo, wiederholte der Sender Freies Europa. Deine Vermutung stellte sich als wahr heraus. Die Sirenen waren deshalb stumm geblieben, weil die jugoslawische Luftabwehr den triumphalen Sieg über die NATO feierte. Tatsächlich hattest du schon seit Tagen die friedenbringende Unterzeichnung des Abkommens von Kumanovo erwartet. Es war auch zu erwarten gewesen, dass die öffentliche Meinung in Serbien das als Sieg verbuchen, ja überschwänglich feiern würde. Aber würden die Menschen dieser Propaganda auch Glauben schenken, fragtest du dich. Immer mehr verstärkte sich in der Gegend das Gewehrgeknatter. Dieses Freudenfest, dachtest du bei dir, führt in eine verblüffende virtuelle Welt, aus der es keine Rückkehr gab. Es war ein Wagnis, das eine eingestandene Niederlage nicht verkraftete. Aber egal, alles oder nichts. Mochten doch alle zur Kenntnis nehmen, dass sich der Kosovo-Mythos erfüllt habe. Serbien hat Europa gegen Amerika verteidigt, wie einst gegen die Türken. Europa war gerettet. Nun mischte sich auch Maschinengewehrgeratter in die Feierlichkeiten. Wie viele Waffen mochten sie in diesen Häusern versteckt halten, ging dir durch den Kopf. Wo bewahrten sie sie auf? Im Schuppen? Im Schlafzimmer? Sicherlich direkt neben dem kommunistischen Manifest, das sich bekanntlich einer beinahe ebenso großen Beliebtheit erfreute wie das Gewehr. In den ungarischen Stadtteilen jedoch blieben die Fenster dunkel, mit sorgenvollen Menschen dahinter, die wochenlang gesenkten Hauptes durch die Straßen geschlichen waren, in der Hoffnung, auf diese Weise keinen Zorn auf sich zu ziehen. Im abgedunkelten Zimmer, aus dem Fenster spähend, überstand man sogar den Krieg. Anderen aus dem Weg gehen, sich von gefährlichen Plätzen davonstehlen, an die Mauer geschmiegt, humpelnd den in Tarnuniform gesteckten Jugendlichen und mit allen Wassern gewaschenen stoppelbärtigen Patrioten ausweichen. Demut verlangte menschliche Größe, auch wenn ihr euch dabei moralisch besudeltet, stelltest du fest. Diese Selbstdisziplin, Angst und Größe gingen von den Häusern der Ungarn aus, die sich in Dunkelheit hüllten.
Soweit ein Ausschnitt aus Exterritorium von Laszlo Wegel, heute Gast in Reflexe. Gelesen hat Joachim Salau. Ja, wir haben ja diese sehr eindrückliche Mischung von persönlicher Schilderung, von Beobachtung und dann der Fokussierung auch auf die Situation der ungarischen Minderheit gehört. Verrückt war das ja schon. Sie sprechen dann von einer Parallelwelt. Also die Leute im Land selbst haben etwas anderes wahrgenommen als der Rest der Welt, nicht?
Ja, das war, ich möchte sagen, das war eine klare Surrealismus. Aber ein Ungarn von Budapest hat geschrieben über diese Szene und er hat gesagt, das ist eine schöne literarische Metapher. Aber ich muss sagen, das war nicht mehr Metapher. Das war, dieser Surrealismus war Wahrheit. An die Straßen die Leute festen und man konnte zum Beispiel frei essen, Cevapcice. Und die Leute zwar glaubten, dass Serbien hat gesiegt.
Das war ein Volksfest, ja?
Ja, das war ein großes Volksfest, der dauerte nicht nur eine Nacht, sondern einige Tage. Nach einigen Monaten, die Leute fragen, gut, aber wenn wir haben NATO gesiegt, warum kommen die Serben von Kosovo nach Belgrad und Novi Sad und so weiter?
Also als die Flüchtlinge dann kamen aus dem Kosovo.
Und dann langsam die Leute beginnen denken und wenn die Leute haben gesehen, dass Serbien hat verloren das Krieg, dann musste Milosevic weggehen.
Also die Desillusionierung hat dann auch zu seinem Sturz geführt.
Warum? Gegen Milosevic waren auch die Demokraten und die Liberalen. Aber in dieser Zeit, im 2000. Oktober, gegen Milosevic waren auch die Nationalisten. Und wir, ich war auch in dieser Seite von liberalen Demokraten, und wir gemeinsam demonstrieren gegen Milosevic mit Nationalisten. Aber noch immer, ich denke, die Nationalisten sind noch immer in Mehrheit. Noch immer in Mehrheit.
Auch 2011 immer noch.
Ja, auch heute. Aber das ist schon nie so dieser wilde Nationalismus. Es will ein demokratischer Nationalismus werden. Jetzt die Situation in Serbien ganz andere als in den 90er Jahren. Heute ist die serbische Situation mehr ähnlich mit Situationen in anderen Ländern in der Region. Das ist der große Unterschied zwischen zwei Epochen. Jetzt ist die serbische Situation ist ähnlich als in Ungarn, als in Slowakien und so, wo ist auch die rechte Nationalismus sehr stark.
Stark, ja. Und die Armut groß. Und
Ja. Jetzt ist natürlich ähnlich, aber mit Unterschied, dass Serbien lebt in einer Nachkriegssituation. Das ist ein wichtiger Unterschied.
Jetzt möchte ich doch eine Klammer öffnen, Laszlo Wegel, weil eben diesen Auftritt Serbiens in Leipzig verdankt sich auch, dass Ihr allererstes Buch, ein Roman, jetzt nach 44 Jahren in deutscher Sprache erscheint. Der Titel lautet »Bekenntnisse eines Zuhälters«. Wir machen also einen Riesensprung zurück in die 60er Jahre und das Faszinierende dabei ist, dass diese 60er Jahre sich gar nicht groß unterscheiden in Jugoslawien, in der Vojvodina, wo das Buch spielt, von unseren. Also das Thema einer rebellischen, gelangweilten Jugend, die mit den Ansichten ihrer Väter und Vorväter nichts am Hut hat, die keine Karriere machen wollen, wo Sex und Saufen im Vordergrund stehen. Was sind diese Bekenntnisse eines Zuhälters? Und ich schlage vor, wir hören uns auch gleich jetzt in diesen ganz anderen Tonfall des mit 25 Jahren geschriebenen Romans von Laszlo Wegel hinein. Es ist eine Situation, die man auch kennt aus Übermut oder um sich sozusagen zu beweisen. Das Gesellenstück klaut vielleicht der hemmungsloseste dieser Jungen, der Hem heißt, klaut Mercedes, das große Statussymbol der Reichen zu jener Zeit. Und nachdem er wieder mal so einen Mercedes geklaut hat und dabei war der Ich-Erzähler dabei, der heißt Blue, sagt er ihm auf den Kopf zu, gib zu, du hast ja Schiss gehabt während dieser Aktion. Und der Ich-Erzähler, eben ein etwas verkrachter Literaturstudent, der schwänzt mehr und verdient sich sein Geld mit zweifelhaften Methoden, er gibt zu, ich habe Schiss gehabt. Und da setzt diese kurze Lesung ein aus dem Roman Bekenntnisse eines Zuhälters von Laszlo Wegel. Wiederum liest Joachim Salau.
Ich habe mir die Angst schon lange abgewöhnt, sagte Hem. Dann sprach er davon, dass er nicht das Recht habe, sich zu ängstigen, aber manchmal denke er, dass er seitdem ärmer geworden sei. Mir schien, dass er seine Worte ausschließlich an Bea richtete, das störte mich ungemein. Er sagte, er habe keine Angst, weil er nichts zu verlieren habe, und das sei erfreulich für ihn. Er sei ein freier Mensch geworden, er habe nichts, niemanden, er mache, was er wolle. Gut, sagte ich, du machst, was du willst, du hast aber auch schon oft gesagt, dass man keinen Finger krumm machen dürfe, denn was auch immer wir täten, wir würden damit auch das auf uns nehmen, was wir hassen. Und ich wüsste doch gern, was du eigentlich meinst. Hem musterte mich mit einem herablassenden Blick. Er blickte mich an, wie man einen Gegenstand anblickt, einen Stuhl, einen Tisch, ein Weinglas. Ich bedeutete ihm nichts. Dann atmete er tief ein, als bereitete er sich auf einen langen Satz vor, machte aber nur eine kaum wahrnehmbare wegwerfende Geste. Er schwieg lange. Sein Blick wanderte umher, als interessiere ihn die beflissene Hektik der Kellner oder als sehe er nichts. Er drückte seine halb aufgerauchte Zigarette aus und fing leise an zu sprechen, als seien die Worte nur für ihn selbst bestimmt. »Das verstehst du nicht.« Er machte eine Pause. Dann setzte er zu einer Erklärung an, sagte, um das zu verstehen, müsse ich alle meine Vorurteile ablegen. Das hieße, ich müsse mich vollkommen verändern. Ich müsse meine jämmerlichen Ambitionen aufgeben, meine lächerlichen Wünsche. Alles Bisherige in mir müsse ich vernichten. Das sei wie eine Teufelsaustreibung. Sollte ich mich erst einmal bedingungslos damit abfinden, nichts mehr zu wünschen, dann würde ich kapieren, was er meinte. Dann erklärte er mir etwas vom Nullpunkt der Wünsche und des Willens. Ich hätte nur zur Hälfte begriffen, wie die Welt funktioniere. Das sei komplett lächerlich. Mit einem Fuß hier sein, mit dem anderen dort, das sei skandalös. Ich solle begreifen, dass man alles verweigern müsse. Er eiferte sich immer mehr und trank immer mehr. Ich wusste nicht, was ich ihm antworten sollte. Aber ich wusste, dass es keinen Sinn hatte, einander überzeugen zu wollen. Ich verstand nicht, was er sagen wollte. Was für eine Verweigerung, meinte er. Trotz der ganzen Scheiße muss man doch essen und Geld haben. Um zu sehen, was man sehen möchte, muss man sich belügen. Wir haben nichts, absolut nichts, und deshalb müssen wir strampeln, herumrennen, Himmel und Erde in Bewegung setzen, und sei es auch nur, um am Ende kläglich zu scheitern. Zum Teufel damit, mit allem. Wie auch immer, wir haben uns nicht verstanden. Wir tranken immer mehr, langsam begann der Alkohol zu wirken. Zum Glück war Bea bei uns, so konnten wir wenigstens mit ihr tanzen. Hem tanzte gut, Bea sowieso. Er benahm sich wie der geborene Verführer. Ja, das war er, ein Verführer, ein Aufreißer. Ich weiß, über mich wird gesagt, ich sei ein Zuhälter, ein Aufreißer. Der wirkliche Aufreißer ist aber Hem. Ich besorge nur ein paar dumme Gänse, aber er liefert auch seine Freunde aus. Wer weiß, vielleicht sind wir alle Zuhälter und wissen es nur nicht. Wissen nicht, für wen wir arbeiten und warum und mit wem. Und doch waren wir mit blinder Innigkeit dabei. Wir waren von dieser Leidenschaft durchdrungen wie die Straßen in den Außenbezirken, vom Gestank der Kanalisation.
Ja, soweit dieser ungemein lebendig und frisch wirkende Ausschnitt aus dem Roman Bekenntnis eines Zuhälters von Laszlo Wegel. Laszlo Wegel heute Gast in Reflexe. Joachim Salau hat gelesen. Und diese Stimmung der Verweigerung, des Existenzialismus, auch des Großsprecherischen, dieses Blöffers Hem, das kommt wunderbar rüber und erinnert einen genau an die eigenen 60er Jahre. Und es gibt ganz zu Beginn dieser Passage, wo der Hem sagt, Er habe keine Angst, weil er nichts zu verlieren habe, und das sei erfreulich. Er sei ein freier Mensch geworden, er habe nichts, niemanden. Also da ist mir wie Schuppen von den Augen eine Zeile aus dem berühmten Lied Me and Bobby McGee, der Janis Joplin, eingefallen, wo es heißt, Freedom is just another word for nothing left to lose. Also Freiheit ist nur ein anderes Wort, wenn man nichts mehr zu verlieren hat. Das haben Sie aber 3 Jahre geschrieben, bevor dieser Song entstanden ist. Wie ist das, diesem Buch jetzt zu begegnen?
Ja, das war mein erster Roman. Und wenn ich schreibe diesen Text und denke über diese Helden...
Und das spiegelt so die Situation in den 60er Jahren in Novi Sad,
nicht? Ja, das ist eine Situation in Novi Sad. Und ich habe gedacht dann, das ist nur Novi Sad. Aber später konnte ich bemerken, das ist überhaupt ein Problem. Und musste sehen, dass ich lebe in einer Lüge. Es gibt einen offiziellen Diskurs über schöne Welt der Sozialismus, über schöne junge Welt der Sozialismus. Aber die Wahrheit, über ich habe geschrieben, das war ganz andere. Das war eine Konfrontation mit dem offiziellen, nicht nur politischen, sondern auch literarischen Lügen. Dann haben geschrieben die Mehrheit der Schriftsteller eine idyllische Texte. Alle waren zufrieden. Und dieser Roman war der Roman der Unzufriedenheit und Revolt. Ja. Und darum haben viele Kritiker gesagt, das ist ein unmoralischer Roman, das ist ein schwarzer Roman und so weiter. Nach den 30 oder mehr Jahren, ich habe gedacht, nach dem Krieg in Jugoslawien, dass dieser mein Roman war eine Idylle. Aber wenn ich jetzt mit Übersetzer arbeitete an die Texte, dann habe ich bemerkt, dass dieser Roman ist wieder aktuell. Aber jetzt ist nicht so von Novi Sad, nicht von Serbien nur. Dieser Roman jetzt überhaupt aktuell in dieser Krise. Wir leben jetzt im Zeitalter einer neuen Krise und wir müssen wissen, dass wir wieder leben, aber jetzt in einer globalen Lüge. Und darum, ich denke, dass dieser Roman ist...
Von höchster Aktualität.
Jetzt ist eine Aktualität für die neue Generation.
Ja, was sehr gut zum Ausdruck kommt, ist diese Perspektivlosigkeit, also die Orientierungslosigkeit, Ratlosigkeit. Außer Konsum gibt es eigentlich wenig, was sie noch befriedigt, aber auch der bleibt dann doch schal. Und was mir am deutlichsten entgegenspringt, auch von der heutigen Situation, wie man es immer wieder hört, aus Serbien, auch aus Bosnien, aus diesen Ländern, die Jugendlichen möchten vor allem weggehen. Also die einzige Option ist wegzugehen.
Ihr Roman hat beendet mit wegzugehen.
Dass der Held dann weggeht. Ja, ist das mehr mal das sozusagen
mehr, die mehr ist eine Utopie
als Metapher Freiheit. Für die Utopie.
Aber jetzt vielleicht auch die Situation noch schwerer. Jetzt diese Krise ist noch tiefer. Wir leben im Zeitalter der Angst. Nicht nur in Serbien, nicht nur in Ungarn, sondern auch im Westen. Jetzt ist Zeitalter eine subtile Angst. Europa ist wieder lebt in Angst. Diese Angst ist sehr lebendig in Alltäglichkeit, aber auch in die intellektuelle Sphäre.
Und in der politischen auch Haltung gegenüber dem anderen gegenüber.
Auch in politische Sphäre, und das möchte sehr gefährlich sein.
Sie selber, Laszlo Wegel, sind nicht weggegangen, sind also über Jahrzehnte in Novi Sad geblieben, obwohl das sich ja eben sehr verändert hat. Sind Sie dort zu Hause? Was ist Ihre Heimat?
Ja, das ist eine sehr schwere Frage für mich. Was ist meine Heimat? Nach der Zerstörung der Jugoslawien, und ich fühlte als zum Beispiel Josef Roth nach dem Zerfall der Österreich-Ungarisch. Josef Roth hat gesagt, dass er ist ein heimatloser Mann. Ich konnte nicht wo weitergehen. Ich musste in Novi Sad bleiben, und darum ich habe für mich gesagt, dass ich bin ein heimatloser Lokalpatriot. Ich verlor mein Land, aber es bleibt eine Stadt, das ist Novi Sad. Aber die Novi Sad ist auch ganz andere als früher war. Novi Sad hat eine spezifische Historie. Es war begründet im Zeitalter Maria Theresia. Es war sehr multikultural, zum Beispiel ein Drittel Serben, ein Drittel Deutschen und ein Drittel Ungarn, so etwas.
Und eine Handelsstadt, also mit sehr viel
sehr Austausch. Sehr mitteleuropäisch, an die Grenzen, den Balkan und mit Mitteleuropa. Jetzt Neustadt ist mehr balkanisch und nicht so multikultural. Die Multikulturalismus ist mehr eine Erinnerung. Und so, ich möchte sagen, dass ich habe jetzt zwei Heimat, eine Stadt und meine Sprache.
Das Ungarische.
Das Ungarische. Das ist meine Muttersprache. Ich träumt und schreibt an dieser Sprache. Aber im Alltagsleben kann in die Straße hören nicht diese Sprache. Und darum diese meine Heimat auch eine entfremdete Heimat.
Lasso Wegel, vielen Dank für diese Auskünfte.
Danke für Sie.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.